Herzlich willkommen zu diesem Adventsgottesdienst, dem zweiten Advent. Ich heiße alle besonders willkommen, die ich zum ersten Mal sehe. Und ich vermute, viele davon sind Verwandte vom kleinen Peer, der heute gesegnet wird. Fühlt euch wohl in unserer Mitte. Viele andere sehe ich jetzt auch nach langer Zeit wieder. Das hängt damit zusammen, dass ich selbst 3 Wochen nicht hier war. Und freue mich, euch zu sehen. Und ich glaube, die erwartungsvolle Haltung, die hängt zum Teil auch mit Advent zusammen. Nicht? Man freut sich auf etwas. Der zweite Advent, das bedeutet, es werden 2 Kerzen entzündet. Und ich bitte ein Geburtstagskind, heute hat Lukas Geburtstag, nach vorne, um die beiden Kerzen anzuzünden. Soll ich dir das anmachen oder willst du dir das anmachen? Ja, warum 2? Das sagt sicher jemand, der das letzte Mal nicht da war. Heute ist der 2. Advent. 2 Kerzen zum 2. Advent. Das passt alles sehr gut in die Zeit. Den heutigen Vers, um den es in der Predigt gehen wird, möchte ich auch vorlesen. Das ist der Wochenspruch aus den Losungen. Und wenn ihr nachher eine andere Übersetzung hören solltet, dann geht es sinngemäß doch um Folgendes. Lukas 21, Vers 28. Wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Bald werdet ihr gerettet. In anderen Übersetzungen würde erlöst stehen oder eure Erlösung naht. Also eine freudige Einstimmung auf etwas, das uns erlöst, das uns errettet. Wovon die ersten Anzeichen, dieser Vers ist gnadenlos aus dem Zusammenhang gerissen. Es geht darum nicht etwa um die bevorstehende Zinssenkung oder Gehaltserhöhung, es geht nicht um die weiterhin rundlaufende Konjunktur, das ist nicht der Fall. Es wird von Anzeichen, ja, salopp gesagt, des Weltuntergangs geredet, des kommenden Gerichtes. Wie das jetzt bewirken soll, dass die Häupter freudig aufgerichtet werden, das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Erlösung. Das wird eins der Themen sein heute. Ich weiß, wovon ich rede. Als ich sagte, dass ich 3 Wochen nicht da war, handelte es sich nicht um 3 Wochen Freizeit, Urlaub oder so. Ich habe 2 Wochen ziemlich harte Arbeit hinter mir und auch noch einiges vor mir. Das ist aber auch nichts Schlechtes gewesen. Also ich arbeite an einer Wohnung, in die wir umziehen. Und es gibt Anzeichen dafür, dass es sich lohnen wird, diese ganze Arbeit getan zu haben. Und vielleicht befinde ich mich da in einer ähnlichen Situation. Denn das, was ich hinter mir habe, sind Rückenschmerzen, Nackensteifigkeit und herabbröselnde Farbe, nichts im Vergleich zu dem, was die Menschheit erlebt, um auf ihre Erlösung zu warten. Trotzdem, es ist nicht immer die ganze Menschheit, die uns kümmert. Wir müssen ja selbst wissen, was wir mit so einem Vers anfangen. Und deswegen möchte ich darum beten, dass wir persönlich so etwas wie Erlösung erfahren, aus einer hektischen Zeit heraus, aus persönlichen, schwierigen Umständen. Und ich würde gerne mit euch zusammen beten, damit wir unsere Bedrängnisse zunächst zu Gott bringen und dann darauf warten, was er daraus macht. Herr Jesus, wir kommen zu dir und wir möchten dir diesen Gottesdienst anbefehlen und die Zeit des Zuhörens, die Zeit, in der wir singen, in der wir uns selbst beteiligen können. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns nicht nur für diesen Moment, sondern überhaupt zeigst, wozu wir Grund haben, unseren Kopf aufzurichten. Hilf uns, dass wir aus unseren Bedrängnissen und aus unseren persönlichen Nöten einen freien Blick auf dich bekommen. Amen. So, wir singen das nächste Lied. Können jetzt mit dem oder derjenigen, die den Kindergottesdienst macht, das ist Arne, zum Kindergottesdienst gehen. Das mag ja eine Lösung sein. Arne, worum geht es heute?
Wir werden heute ein Weihnachtsstück anfangen.
Das ist großartig. Ja. Viel Erfolg.
Eine Kleinkindbetreuung, beziehungsweise in jedem Fall eine Kleinkindaufbewahrung gibt es auch. Also wer da flüchten möchte oder wem es zu laut wird, der kann in den hinteren Raum noch gehen. Einige gehen sogar direkt von da aus, kommen noch und gehen rein. Wunderbar. Ja, zweiter Advent, ein kurzer Wochenspruch. Ich lese ihn noch einmal nach der Zürcher Bibelübersetzung. Wenn aber dieses Geschehen anfängt, so richtet euch auf und hebet eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Das ist der Wochenspruch aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Vers 28. Und Roland hat schon darauf hingewiesen, dass es bei diesem Vers nicht um Weihnachten geht, sondern eigentlich um was ganz anderes, nämlich um die Endzeit. Lukas hat mehrere Kapitel als Evangelist diesem Thema gewidmet Und zweieinhalb Kapitel geht es um das Thema, wenn die Welt zu Ende geht, wie das aussehen wird. Ein Thema, das zur Zeit Jesu ein außerordentlich beliebtes Thema war. Ganz anders als heute. Ich habe gestern eine Zeitung gelesen und in der Zeitung war vom Untergang dieser Welt die Rede. Angesichts der Klimakonferenz und angesichts steigender Meeresspiegel und CO2. Es ist ganz erstaunlich, dass das Thema vielleicht nicht so beschrieben wird mit Worten wie vor 2000 Jahren. Aber dass, wenn Menschen leben, wie sie leben, diese Welt ein Ende hat, das nicht schön sein wird, weil wir sind, wie wir sind, das ist ein uraltes Menschheitsthema. Bereits vor 2000 Jahren predigt Jesus darüber und er macht den Menschen deutlich, dass die Welt nicht so bleiben wird, wie sie ist, dass sie sich verändern wird. Und er macht auch deutlich, dass es sicherlich dann auch ein Eingreifen Gottes gibt in dieser Welt, aber dass das, wenn, eigentlich nur notwendig ist, weil wir als Menschen diese Welt kaputt machen. Weil wir uns kaputt machen. Weil wir menschliche Beziehungen kaputt machen. Weil wir nicht in der Lage sind, das Gute, was wir denken können, was wir beschreiben können, auch tatsächlich zu leben. Und daran, so sagt es dann Jesus selber, geht diese Welt kaputt. Sie bleibt nicht. Sie wird vergehen. Und das fand ich dann schon spannend, dass da tatsächlich in den letzten Tagen so viel in den Medien über dieses Thema der Vergänglichkeit dieser Welt berichtet wurde. Und gestern ein neuer Mercedes vorgestellt wurde, der eine besondere Fähigkeit hat, dieselbetrieben so wenig Rußstoffe zu erzeugen, dass kein Mensch es vor 5 Jahren für möglich gehalten hätte. Übrigens entwickelt nur, weil die Kalifornier vor 2 Jahren ein neues Gesetz erlassen haben. Das bedeutet, dass im Prinzip fast kein Auto mehr fahren darf, weil alle zu schmutzig sind, es sei denn, die Industrie tut etwas. Und siehe da, es gelingt. Aber Hand aufs Herz, es wird vermutlich zu spät kommen und diese Welt geht unter. Gut, dass wir in Berlin wohnen. Wir haben noch ein paar Jahre Zeit. Wir können zusehen, wie in Norddeutschland langsam das Land verschwindet, Land unter. Wie Hamburg nicht nur der Fischmarkt unter Wasser steht, sondern die ganze Stadt. Und ich habe mal durchgerechnet, wir sind in Berlin, glaube ich, zwischen 20 und 70 Meter über dem Meeresspiegel. Können also noch eine ganze Weile zugucken, wie die Welt untergeht. Wie die Luft verpestet wird. Wie vielleicht das Klima wärmer wird und wir dann doch unseren Feigenbaum in einigen Jahren im Winter nicht mehr hereinholen müssen. Er kann draußen bleiben den ganzen Winter über, weil es keinen Schnee mehr gibt. Und wir denken sentimental an die Jahre unserer Jugend, als Weihnachten noch Schnee fehlt. Wir wissen nicht, welches Szenario kommt. Aber was auf jeden Fall die Bibel deutlich macht, ist immer wieder der Hinweis darauf, dass Dinge nicht unendlich sind. Und dass auch wir nicht unendlich sind. Und dass es Dinge gibt in unserem Leben, für die wir und andere die Verantwortung tragen, die unser Leben klein machen und belasten und vielleicht sogar zerstören können. Und wir müssen irgendwie damit umgehen. Ich komme aus einer Generation, als Atomkraftwerke en vogue waren, genauso wie die kleinen Sticker Atomkraft, nein danke. Einige kennen das noch vielleicht, die aus meinen Jahrgängen kommen. Die hat man nicht nur am Revers getragen von irgendwelchen Bundeswehrparkers, die hat man auch an den Breitschlaghosen getragen. Am besten 2, 3, 4 oder 5 Stück davon. Das war cool. Das war einfach total cool und selbstverständlich eindeutig, dass man komplett gegen Atomkraft war. Genauso wie es selbstverständlich war, dass eigentlich zur Bundeswehr gehen total nicht gut ist. Und dann gab es die Diskussion, das fand ich im Nachhinein fast schon süß, wenn ich darüber nachdenke, wie wir da als 16-, 17-Jährige saßen, total erwachsen natürlich, und wir kollektiv feststellten, dass man in diese Welt keine Kinder mehr setzen kann. Das würde nicht gehen. Das war so ein breiter Konsens, das war beeindruckend. Das war völlig selbstverständlich, das geht nicht. In diese Welt kann man keine Kinder mehr setzen, denn diese Welt hatte keine Zukunft. Das war die eindeutige Perspektive Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Da gab es eigentlich keine Abweichler. Ich hatte vor 4 Monaten ein Klassentreffen. Ich fand das ganz spannend festzustellen. 7/8 haben dann doch gebrochen mit dieser Haltung und sind mittlerweile 1- bis 4-fache Eltern geworden. Das heißt, es hat sich nicht durchgehalten. Und die Erde, sie lebt noch. Aber wie lange? Wie lange dürfen wir uns noch freuen über immer weitergehende Technikentwicklung? Dieses Jahr ist ja das Navigationssystem mobil fürs Auto mit 3,5 Millionen verkauften Exemplaren der Renner des Jahres. Obwohl wir eigentlich alle wissen, dass mit dieser Technik unglaublich Ressourcen kaputt gemacht werden. unglaublich Natur zerstört wird und irgendwo in irgendwelchen Ländern Natur unwiderruflich den Rohstoffen geopfert wird, Menschen für einen Sklavenlohn in irgendwelchen Ländern billigst dafür arbeiten und es nur dadurch auffällig wird, dass eine große Spielzeugfirma dann mal eben 5 Millionen Puppen zurückrufen muss, die leider ein bisschen viel Blei enthalten und damit gefährlich werden. Oder im Zweifelsfall ist es Cadmium, um dann deutlich zu machen, wie wir tatsächlich global vernetzt sind und mit Dingen zu tun haben, die wir im normalen Leben gar nicht merken. Endzeitstimmung. Bei Jesus, Kapitel 21, Lukas-Evangelium, Endzeitstimmung. Und dann packt man so einen Text in die Adventszeit. Das ist ja eigentlich unfair, das ist ja geradezu Vorsätzlichkeit. Wie verträgt sich denn das, Endzeitstimmung und Adventszeit? Schauen wir einmal diesen Vers genauer an, dann haben wir vielleicht eine Spur. Denn wenn diese Zeichen sich ereignen, schreibt Lukas, dann sollen die Menschen was machen? Richtet euch auf und erhebt eure Häupter. Das sind sehr kraftvolle Worte, die hier stehen. Im Griechischen sind das Dinge, die nur Menschen machen dürfen, die frei sind. Menschen, die Leute sind. Was wir oft vergessen, weil es einfach für uns so selbstverständlich geworden ist, bis vor 100, 150 Jahren war es ganz selbstverständlich, dass wenn man auf dem Land gelebt hat, war man kein freier Mann. Sondern es gab Land, das gehörte jemandem, aber nicht einem selbst. Und dann gab es Leute, die einem dieses Land verpachtet haben für Geld. Und man musste jedes Jahr eben dann aus den Erlösen der Landarbeit seinem Fronherr den Fron zahlen. Und Menschen waren nicht frei. Und wenn sie das Geld oder die Ware nicht liefern konnten, fristgerecht, wurden sie versklavt. Und es war bis ins späte 19. Jahrhundert selbstverständlich in ganz vielen ländlichen Gegenden Deutschlands, dass es jede Menge Fronarbeiter gab. Die waren nicht frei, sondern sie waren letztlich Knechte und Sklaven der Vogte und der Herren, denen das Land gehört. Und die einzige Möglichkeit, ein freier Mensch zu werden zur damaligen Zeit, war in die Stadt zu ziehen, in die man aber nicht so leicht ziehen konnte, weil man dafür Geld brauchte. In der Stadt war man ein freier Mensch. Man war ein Leut. Und der Ausdruck Hallo Leute heißt noch heute eigentlich nichts anderes als Hallo ihr freien Menschen. Hallo Leute. Und als freier Mensch darf ich meinen Kopf heben, darf ich meine Meinung sagen, darf ich einfach gucken, wohin ich will und im Zweifelsfalle, man denke einmal 18 Jahre zurück in Deutschland, auch hinfahren, wohin ich will. Denn das gehört zu der Freiheit, die in Gesamtdeutschland in dieser Art und Weise gerade volljährig geworden ist in diesem Jahr. Freiheit. Leute, eine Sache, die für uns so selbstverständlich geworden ist, dass wir vielleicht den Zusammenhang gar nicht mehr wahrnehmen und schätzen können, weil wir auch nicht wahrnehmen und schätzen können, was es bedeutet, dass wir völlig selbstverständlich jederzeit uns erheben können. Völlig selbstverständlich jederzeit frei unsere Meinung sagen können. Dinge, die über Jahrtausende für Menschen völlig unmöglich waren, völlig undenkbar waren. Und in der Gegenwart eines Herrschers eventuell auch nur den Blick zu heben, hat für viele Menschen in der Menschheitsgeschichte das Todesurteil bedeutet. Weil das keiner durfte, es sei denn, der Herrscher hat es ihm erlaubt. Und deswegen ist das so wesentlich und so wichtig, was hier steht. Richtet euch auf. Ihr dürft euch aufrichten. Ihr dürft wirklich euch sogar hinstellen und gucken und ihr dürft eure Häupter erheben. Das ist der deutliche Hinweis, den Jesus gibt. Und der damit bereits für Menschen der damaligen Zeit völlig selbstverständlich zum Ausdruck gebracht hat, damit seid ihr natürlich frei. Und dann können die Umstände um euch herum sein, wie sie sind. Es ist völlig egal, in dem Augenblick, wo diese Anzeichen zu sehen sind, dass die Welt scheinbar kaputt geht, alles in Bach untergeht und im Chaos versinkt. In diesem Augenblick denkt daran, ihr seid bereits freie Menschen. Menschen, die das Haupt erheben dürfen. Ihr dürft euer Kopf, euer Haupt emporheben als Menschen der Freiheit. Denn eure Erlösung naht. Ein Begriff, der im Neuen Testament gar nicht so häufig zu finden ist, wie man vielleicht denkt. Der griechische Begriff Apoliutrosis findet sich insgesamt 15 Mal und bei den Evangelisten alleine 4, knapp 5 Mal bei Lukas, der dieses Thema von Anfang bis Ende kannte. Apolio ist ein griechisches Wort, das heißt so viel wie etwas losbinden, etwas freimachen. Wenn man ein Schiff hatte, das im Hafen lag und das Schiff sollte auslaufen, war ganz klar, dass dann zum Schluss also der Bootsmann den Befehl bekam, Apollyon, mach los, mach frei. Etwas, das vorher gebunden ist, das steckt hinter dem Wort dahinter, wird ungebunden oder abgebunden und damit eine Bindung aufgehoben, die es vorher gab. Ich weiß nicht, wie viele Nächte Paulus gebraucht hat, bis er beim Versuch, auch etwas zu übersetzen, auch mit solchen Begrifflichkeiten hantiert hat. Ich weiß nicht, wie lange Lukas gebraucht hat, beim Versuch, etwas Hebräisches, Griechisch zu schreiben, wie lange er gebraucht hat, bis er diesen Begriff gefunden hatte. Apollyon. Etwas wird frei. Etwas, was vorher gebunden wird, wird frei. Und da muss ich zugeben, da denke ich manchmal, dann ist eigentlich schon makaber, dass wir in so einer Runde wie hier über so einen Text nachdenken. Ich habe selber nochmal drüber nachgedacht für mich, wo erlebe ich denn die Notwendigkeit, erlöst zu werden? Wo habe ich es? Heute Morgen habe ich ein praktisches Beispiel erlebt. Wir hatten einen Sohn, der heute 7 geworden ist. Und der durfte heute Morgen dann auf der Treppe im ersten Stock sitzen und musste warten, bis im Erdgeschoss alles gerichtet ist. Und da gibt es viel zu richten. Und die anderen Kinder durften schon vor ihm runter. Und er saß auf der Treppe und starb 50.000 Tode, ob jeder Sekunde, die verging, und er durfte nicht zu seinem Geburtstagstisch. Als dann der Ruf kam, Lukas, du kannst jetzt runterkommen, war das für diesen jungen Mann eine echte Erlösung. Endlich frei. Ich kann runterkommen. Okay, also da ein konkretes Beispiel heute hatte ich. Und dann überlegte ich für mich selbst, wo habe ich denn das letzte Mal so richtig Apollyon erlebt, dass etwas frei wurde an Bindung. Was mir zuerst auffiel und einfiel, das ist schon fast makaber, das war eine Geschäftsführungstätigkeit im diakonischen Bereich. Vor einigen Jahren, als ich Geschäftsführer von Beratung und Lebenshilfe war und sehr viele Mitarbeiter in dieser Einrichtung, in diesem Träger waren, für den ich verantwortlich war, da gab es manchmal nachts die Erfahrung, dass ich nicht schlafen konnte. Weil einfach die ganze Situation in Berlin so dramatisch war, die Finanzsituation so dramatisch war, dass ich nicht schlafen konnte angesichts der Frage, ob es gelingen wird, die Stellen zu retten, die Einrichtung zu retten, ob ich alles richtig gemacht hatte, ob ich die richtigen Leute angesprochen hatte, die richtigen Kontakte geknüpft hatte. Und ich hatte einfach wirklich das Gefühl, gebunden zu sein. Festgebunden in einer Wirklichkeit, die brutal ist. Einer Wirklichkeit, die bedeutet, dass eventuell Mitarbeiter ihren Job verlieren, für die ich verantwortlich bin. Das war ein Elend. Und da habe ich manches Mal gedacht, ich würde jetzt gerne einschlafen, morgen aufwachen und in einer anderen Welt aufwachen, in der das keine Rolle mehr spielt. Freiheit. Apollyon. Erlösung. Dass etwas endlich ein Ende findet. Es ist makaber, das war mein Gedanke, vielleicht einen solchen Text hier zu erzählen, weil die meisten von uns, die hier sind und hierher kommen, seit vielen Jahren Christen sind und die Erfahrung für sich bereits tief verinnerlicht haben, ein Leben mit Gott, ein Leben in der Nachfolge Jesu Christi zu leben. Weil diese Botschaft der Erlösung gehört ja eigentlich primär an die Menschen gerichtet, die zutiefst gebunden sind. Und dann, um das Makabere nochmal fortzuführen, wenn man mal genau guckt, wo es die größte Häufung gibt dieser Begrifflichkeiten in der Weltgeschichte, die höchste Häufung von Begrifflichkeiten, die mit diesem Erlösungsgedanken einherkommen, die in der Ursprache oder dann in der folgenden Sprache auch gesprochen oder gesungen werden, wo kommt man dann wohl hin? Man kommt in die Südstaaten der Vereinigten Staaten im 18. und 19. Jahrhundert. Die ganze Gospelbewegung, die ganze Soul-Bewegung hat ihren Ursprung in versklavten Afrikanern, die nicht nur ihre Heimat verloren haben, sondern auch ihre Freiheit verloren haben und über Jahrhunderte als Knechte, als Sklaven gehalten wurden von christlichen Großgrundbesitzern, die überhaupt keine Scheu hatten, diese Sklaverei auch noch christlich zu verteidigen. Und wie makaber ist es, dass dann diese Sklaven christlich unterrichtet wurden, weil ihre christlichen Herren wollten, dass die das Erlösungswerk Jesu Christi kennenlernen sollten. Und sie haben tatsächlich über 100, 150 Jahre in der Folge Lieder gedichtet, Lieder geschrieben, Gedichte geschrieben, die von dieser Freiheit berichten, nach der sich Menschen so elendig gesehnt haben. endlich freie Menschen zu sein. Menschen, die losgelöst werden. Menschen, die nicht mehr geknechtet sind. Die wirklich, wann immer sie wollen, den Rücken gerade machen können, das Gesicht erheben können und einem anderen, in diesem Falle weißen Menschen, völlig frei ins Gesicht sehen können. Eine Erfahrung, die ja nicht mal 50 Jahre alt ist. Denken wir einfach nochmal, Anfang der 60er Jahre in Montgomery, als eine Frau, Braun hieß sie, glaube ich, gesagt hat, nein, ich setze mich auf diesen Stuhl, in diesen Bus, obwohl da drauf steht, dass da nur Weiße sitzen dürfen und Schwarze stehen müssen. Ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich bleibe hier sitzen. Und sie wurde verhaftet und kam dafür ins Gefängnis. Und dann war es ein Mann namens Martin Luther King, der das mitbekommen hat, als Pastor der schwarzen Baptistengemeinde, und der aufgestanden ist und gesagt hat, nein, das kann nicht sein, dass wir solche Texte nur lesen, sondern wir müssen sie nicht nur lesen und predigen, wir müssen sie auch leben. Und eine Bewegung begann, die dazu geführt hat, dass Menschen frei wurden. Dass tatsächlich das Stichwort Erlösung nicht Theorie geblieben ist, sondern für viele Tausende, Hunderttausende, Millionen von Menschen selbstverständliches Recht wurde. Frei von Sklaverei. Wo wäre es sinnvoll, einen solchen Predigttext heute zu erzählen? Wo gehören wir damit hin? Ich war letzte Woche dienstlich, das war das Schönste daran, auf Teneriffa und Fumera. Ist das nicht schön? Dienstlich, beruflich, Fumera und Teneriffa. Und habe dort unter anderem auch ein christliches Ehepaar getroffen, die auf Teneriffa ein Haus gekauft haben. Beide in Frührente. Und was sie dort machen, ist ganz banal evangelisieren. Sie sagen, wir haben an der Stelle eine Überzeugung, eine Erkenntnis gewonnen. Und es gibt hier so viele Menschen, die einfach wirklich Langeweile haben. So viele Menschen, die unglücklich sind, die wir um uns herum erleben. Am Anfang haben wir, was den Glauben angeht und Religion, uns relativ zurückgehalten. Und irgendwann haben wir gemerkt, die sind hungrig. Die wissen mit sich nichts anzufangen. Die sind unglücklich. Und haben dann mal vorsichtig angefangen, von dem zu erzählen, was uns beseelt als Christen. Die beide übrigens auch erst als Späterwachsene gläubig geworden sind. Die für sich selber eine ganz bewusste Erfahrung gemacht hatten. Und dann sagte die Frau, und das war faszinierend, ganz viele Menschen haben uns zugehört und gesagt, ihr müsst wiederkommen, ihr müsst davon mehr erzählen. Und dann haben die mit Hauskreisarbeit angefangen und haben im Laufe der letzten 2-3 Jahre 15 Menschen einfach erlebt, die in der Begleitung durch die beiden eine Entscheidung getroffen haben, ihr Leben mit Gott zu leben. Wenn viele von denen, die auf einer scheinbar so glücklichen Insel wie Teneriffa leben, wo die Tiefstemperatur nie unter 18 Grad fällt, die Höchsttemperatur nie über 26, meistens im Bereich 22 bis 24 Grad, 12 Monate im Jahr. Also eine Gegend, wo alle Menschen glücklich sein müssen. Das leider nicht stimmt, weil das Schlimme bei jedem Paradies dieser Welt ist, wir nehmen uns selber mit. Das macht jedes Paradies kaputt. Nachzulesen auf den ersten Seiten der Bibel, da hießen sie Adam und Eva. Und was dann geschehen ist, ist den meisten von uns bekannt. Das ist nämlich das Problem. Und mag es noch ein Paradies geben, sobald wir da drin sind, werden wir einen Unterschied wissen zwischen dem, was wir denken können und beschreiben können und dem, was wir leben. Und ganz vieles von dem, was wir erleben, bindet uns, macht uns unfrei, macht uns kaputt. Man braucht nur einmal offenen Auges durch Moabit gehen. Etwas, was uns als Gemeinde über viele Jahre beschäftigt hat. Aber mittlerweile sind wir ja auch in der Kindergeneration angekommen, als wir im Mittelalter und flüchten an den Stadtrand, wo es schöner ist. Unsere Konzeption Gemeinde zurück in den Stadtrand ist ein bisschen überlebt. Es ist einfach von der Realität nicht mehr gedeckt. Aber es war über 10 Jahre war das eine ganz klare Konzeption, die wir gelebt haben. Zurück in den Stadtteil, weil hier sind Menschen, die diese Botschaft, die hier heute auch in diesem Predigtext steht, brauchen. Die sich danach sehnen, die sich das erwünschen und erhoffen. Erlösung zu erfahren. Dass jemand kommt und sagt, das, was du da erlebt hast, das, was du da getan hast, muss nicht als Schuld lebenslänglich über deinem Leben stehen. Es muss dich nicht klein, es muss dich nicht eng machen, es muss dich nicht erdrücken. Sondern in diesem, was Jesus Christus gepredigt hat, sein Kommen in diese Welt, schafft etwas an Einladung, Freiheit anzunehmen. Und Jesus selber baut auf einen Begriff auf, der im Alten Testament bereits bekannt war und eingeführt war. Denn auch bereits im Alten Testament gibt es diesen Gedanken des Erlösers. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist einer der Kernsätze beim Buch Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dieses Wort Goel war ein sehr praktisches Wort, weil es bedeutete die Pflicht, die Handlung, dass ein Verwandter seinen Verwandten freikauft, der in Sklaverei geraten ist. Und es gab eine Verpflichtung, eine gesetzliche Verpflichtung, dass der nächste Angehörige, der das vermochte finanziell, damit die Pflicht hatte, seinen Verwandten freizukaufen, die Schuld auszulösen, damit dieser aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft befreit wird. Denn es war tatsächlich so, anders als heute, dass wenn jemand seine Schuld nicht zahlen konnte, wurde er Sklave im Haus dessen, bei dem er Schulden hatte. Und er konnte mit ihm machen, was er wollte. Egal was. Hauptsache, er konnte praktisch durch seine Arbeit diese Schuld langsam abarbeiten. Das Problem war nur, dass die Zinsen dazu führten, dass in der Regel auch eine lebenslange Sache wurde. Und es dann auch oft Sklaven in zweiter und dritter Generation gab. Sklavenkinder, die dann selbstverständlich auch zum Hause des Herrn gehörten. Ja, so ist das, wenn kein Goel da ist. So ist es, wenn keiner kommt und sagt, komm, ich kaufe dich frei. Ich kaufe dich los. Weil du sollst dein Leben in Freiheit leben. Aber nochmal zum Thema Makaber. Als ich diese Familie Buchmann auf Teneriffa erlebt habe, das fand ich spannend. Der Stil, wie sie es erzählten, ist vielleicht nicht meiner. Da konnte ich vielleicht an manchen Stellen nicht mit. Aber die haben das völlig selbstverständlich gelebt, dass sie sagten, das behalten wir nicht für uns. Makaber, weil vielleicht tatsächlich uns nicht im Blick ist, wie viele Menschen in dieser Stadt sehnsüchtig auf Erlösung hoffen. Und sie suchen. Aber in der Regel selten auf die Idee kommen, dass in einer christlichen Gemeinde etwas an Erlösung, konkreter Erlösung für mein eigenes Leben zu finden ist. Wie viele Menschen kennt ihr, die gesagt haben, ich bin auf der Suche nach Sinn für mein Leben, ich will frei werden von meinen Vorerfahrungen und wisst ihr was, ich bin natürlich selbstverständlich in eine Kirche gegangen. Leider passiert das selten bis nie. Was die Leute machen, ist was anderes. Wer dann irgendwann abends in der Kneipe sitzt, wird feststellen, dass da in ganz Berlin Zeitschriften rumliegen. Dieser Art. Die eine heißt KGS und die andere heißt Sein. Lebenskunst, Spiritualität, neue Weltbilder, Gesundheit. Und wenn man sich das mal anguckt, Sein ist da eher noch so ein bisschen sanfter, aber KGS, das ist schon Körper, Geist, Seele, Berlin, ist ein bisschen heftiger. Mensch und Kosmos, das Geheimnis der kosmischen Energien. Wie wäre es mit Bleep 2, das Mysterium geht weiter. Da ist wieder mal ein Erzengel reinkarniert in Berlin. Und übrigens auf Teneriffa, in dem einen Haus, das ich mir angeguckt habe, traf ich dann auch, also ein Hausbesitzer, der sagte, was machen Sie denn eigentlich, wenn Sie Coaching-Seminare machen wollen? Machen Sie da auch so Spirituelles? Ich sage, ja. Und wie spirituell ist das? Ich sage, warum fragen Sie das? Also das kommt so komisch, Ihre Frage. Ja, letzte Woche war hier der Erzengel Nathaniel und der war ziemlich durchgeknallt. Er erzählte mir tatsächlich von einem Menschen, der war 45 Jahre alt, war Bauingenieur in Berlin-Brandenburg. Seine Baufirma ist pleite gegangen, er konnte aber nicht entlassen werden. Der Bauleiter, also der Baugeschäftsinhaber, hat dann ihn ausgezahlt mit irgendwie hoher Auslöse, damit er dann also freiwillig geht. Und dann sagte er, er hatte ohnehin schon den Eindruck, dass er irgendwie eine Inkarnation des Erzengels Nathaniel sei und hat angefangen, damit Werbung zu machen. Und lädt jetzt permanent Leute ein, die dann für tierisch teuer Geld sich auf Teneriffa einmieten, mit denen er eine Woche arbeitet und dann wieder zurückfährt nach Deutschland. Das ist nämlich eine coole Geschäftsidee. Erzengel Nathaniel, ich hatte lange überlegt, also ich kenne ja nur eine Reihe von Erzengeln, aber Nathaniel war mir bis gar nicht begegnet. Es gibt in Berlin übrigens 3, 4 weitere, die aktiv sind. Ich weiß, von Erzengel Michael, der aktiv ist. Noch 2 weitere, fallen mir jetzt gerade nicht ein. Aber es gibt tatsächlich, und wisst ihr was, die Szene boomt. Die nehmen Seminarkosten 500 bis 1500 Euro für 1 bis 5 Tage. Da soll angeblich ganz viel passieren. Und was meint ihr, was passiert? Was die Menschen haben wollen? Erlösung. Dass eine größere Kraft in ihrem Leben etwas löst an Bindung, an Angst, an Erfahrung, an Heilung, was die Menschen brauchen. Oder wie wäre es denn, vielleicht die Chance, wenn ihr wollt, auf der nächsten internationalen Kryon-Konferenz dabei zu sein, im April 2008 in Hamburg. Da gibt es dann nämlich auch, das ist ganz erstaunlich, ein Engelwesen, das die Welt geschaffen hat, das 1987 erneut gerufen wurde, um das Magnetnetzgitter der Erde neu auszurichten. Und in der Folge gibt es ein paar Personen, die von sich in Anspruch nehmen, dass sie die Reinkarnation von Kryon sind. Und auf der Konferenz in 2008 in Hamburg wird dazu massiv berichtet, weil auch ganz viel geheilt wird. Es gibt eine Amerikanerin, eine Deutsche, eine, wer auch immer noch, andere Personen, die alle die Inkarnation dieser Engelwesenheit darstellen. Oder wie wäre es mit einem Physiker namens Lutz Wilde, Physiker, der hat festgestellt, es gibt kosmische Energien. Das nennt sich dann nicht mehr Esoterik, das nennt sich Exoterik und ist sowas von schräg, wirklich von mega schräg, wird mit einer Selbstverständlichkeit berichtet, die es beeindruckend. Und wer meint, dass Engelwesen alleine etwas Christliches sind, der hat sich getäuscht, denn jeder von uns kann ein Engel werden und Engelseiten sich entdecken und Engel rufen, die unserem Leben helfen. Und wer genügend Geld hat, wird von eingeweihten Schamanen eingeweiht in die Kunst, entweder Engel zu werden oder Engel zu finden. Und wer denkt, dass Beten alleine eine christliche Erfahrung ist, Beten ist eine Kunst. Auch dort gibt es viele Angebote, die man preisgünstig in Anspruch nehmen kann, für wenige 100 €, um tatsächlich an dieser Stelle weiterzumachen. Ich gebe zu, also diese Bücher finden sich in manchen Fortbildungseinrichtungen, und deswegen, also diese Heftchen, deswegen erlebe ich sie auch regelmäßiger, weil ich mich dort noch relativ viel fortbilde. Und manchmal denke ich mir, warum gibt es das eigentlich nicht im christlichen Bereich? Auf eine vernünftige, ernstzunehmende Art und Weise. Dass Leute wirklich ganz selbstverständlich überall in Berlin kostenlos Hefte in Anspruch nehmen können, wo kompetente Christen und Kirchen ihre Angebote präsentieren und deutlich machen, Leute, wir haben eine Einladung an euch, dass euer Leben anders wird, dass euer Leben erlöst wird. Und stattdessen neigen Kirchen dann doch eher dazu, dass sie sich ganz auf sich besinnen. Jeder kann kommen. Wir schließen keinen aus, aber wir laden auch keinen ein. Und wir gehen schon gar nicht dorthin, wo Menschen diese Erlösung wirklich bitter brauchen. In der Regel tun wir das leider nicht. In der Regel vergessen wir, dass Jesus selber 3 Jahre lang unterwegs war, nur unterwegs, hin zu Menschen, die genau diese Erlösung brauchen. Und dafür alles bereit war, loszulassen und hinzugeben, um wirklich diesen Menschen nahe zu sein. Macht euren Rücken gerade. Erhebt euer Haupt, denn ihr seid freie Menschen. Und eure Erlösung naht. Und wenn ich dann an Advent denke, dann habe ich diese große Hoffnung, dass wir diese Erfahrung nicht nur hören, nicht nur vielleicht in unserem eigenen Leben mal erfahren haben und sagen können, ja, das stimmt, sondern dass wir daran denken, gerade in der Adventszeit, dass es bedeutet, dass inmitten des Dunkels ein Licht aufgeht. Draußen in dieser Jahreszeit schön nachvollziehbar. Aber es geht nicht um glänzende, leuchtende, pulsierende Schmuckketten, Lichterketten und ähnliches, sondern es geht darum, ob wir uns vielleicht entweder für uns selber zeigen lassen, wo wir Erlösung ganz konkret erleben können, wo wir sie noch brauchen und dann auch aktiv werden. Oder wo wir uns einen Menschen zeigen lassen, von Gott, den wir uns erbeten, dem wir etwas erzählen und weitergeben von einer Botschaft der Erlösung, die ihren Ursprung hat in einem Kind, das niemandem gefährlich werden kann. Aber in einer Botschaft, die in der Folgewirkung machtvoll, kraftvoll sein kann, dass es einem Atem nehmen kann. Und so bitte ich euch, so ermutige ich euch, macht euren Rücken gerade. Erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Amen. Lasst uns gemeinsam singen. Mein Text steht jetzt Gemeindelied, Lied 185, Freue dich Welt.
Herr Jesus Christus, so denken wir in diesen Wochen an dein Kommen in diese Welt. Wir feiern Advent, eine Zeit, die früher eine Zeit des Fastens war, der inneren Vorbereitung auf den Heiligen Abend, auf den Tag, an dem wir deine Geburt nachfeiern und erleben. Herr Jesus Christus, du hast dich direkt Menschen zugewandt. Du hast sie aufgesucht, dort wo sie waren, und ihnen die Einladung ausgesprochen, frei zu werden. Innerlich und an vielen Stellen auch äußerlich. Und diese Einladung, die ist nicht nur temporär bedingt damals zur Zeit deines Wirkens gewesen, sondern diese Einladung, dass etwas in unserem Leben durch dich anders wird, die gilt heute. Genauso wie damals. Herr Jesus Christus, da bitte ich dich, dass du uns ganz konkret an den Stellen begegnest, wo du uns erlösen möchtest, wo wir zutiefst selber darum wissen, um den Wunsch, endlich frei zu werden, erlöst zu werden. Und ich bitte dich, dass du, Herr, uns auch dann wirklich die Menschen zeigst, die darauf warten, dass einer ihnen etwas erzählt von der Einladung, die du ausgesprochen hast. Und wo wir die Menschen sein können oder sein sollen, es ihnen zu erzählen. Vor allem aber bitte ich dich, Herr, dass wir ein Gefühl dafür bekommen oder haben und spüren, für das, was Erlösung ist. Dass das wirklich in unserem Leben selber tief ankommen kann und wir es tief aufnehmen können und es uns den Rücken stärkt und den Blick frei macht hin zu dir. Hilf du, dass das nicht Theorie bleibt. Hilf du, dass es in unserem Leben konkret wird und Gestalt findet. Amen. Thank you. Und wenn ich denn nun Barbara und Matthias Morche fragen würde, was war so das persönliche Highlight für euch in diesem Jahr? Wie würde die Antwort wohl lauten? Schaut ihn euch an. Ein kleiner Junge ward ihnen geboren. Ein kleiner Junge, der ihr Leben verändert. Es gibt nur noch eine Zeit davor und eine Zeit danach. Ich wüsste kaum etwas zu erleben, zu berichten, was so einschneidend das Leben eines Paares verändert als die Geburt des ersten Kindes. Und manchmal sage ich dann auch im Scherz zu anderen Leuten, damals, als wir noch uns selbst gehörten, haben wir noch das und das gemacht. Wir sind zum Beispiel noch ins Kino gegangen oder abends einfach mal essen gegangen. Dinge, die mit den Kindern, die man bekommt, etwas anders werden. Für eine Zeit, maximal 20 bis 25 Jahre. Und danach kann man wieder ins Kino gehen und in die Kneipe gehen, wenn man dann noch Lust dazu hat. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um die Wahrnehmung, wie wir als Eltern unsere Freiheit erleben oder die Freiheit, Dinge tun zu können oder nicht zu können, sondern es geht um diese Erfahrung einfach zu erleben, da kommt ein Wesen, das es noch nie gegeben hat. Ein Wesen, das in seiner Art einzigartig ist. Etwas, was es in dieser Welt noch nie gegeben hat. Neu. Und bin nun auch etwas persönlich berührt, weil ich eben heute Morgen noch mit Jutta darüber nachgedacht habe, wie es uns vor 7 Jahren ging. Da war sie jetzt gerade im Kreissaal und um 14.41 Uhr ward uns ein Sohn geboren. Wir nahmen ihn mit nach Hause am Abend, stellten ihn schlafend in seinen Maxi-Cosi in den Raum und guckten ihn eine Stunde oder zwei einfach nur an und dachten, der bleibt. Der bleibt jetzt. Der geht nicht wieder, der bleibt. Der ist uns anvertraut. So wie ihr Per erlebt als etwas, das bleibt, das euch anvertraut ist. Ein bisschen Schlaf nimmt in den Nächten, dafür Freude gibt durch Geräuschäußerungen jeglicher Art und Stärke und das emotionale Gefühlsleben auf eine Art und Weise sensibilisiert und durcheinander bringt, dass man da nichts gegen machen kann. Und das ist gut so, weil auch diese Erfahrung eines Kindes nochmal zeigt, was wirklich wichtig ist, was kostbar ist in unserem Leben und was nicht. Und so ein Wesen zu erleben, das wird, das uns nicht gehört, aber auf Zeit anvertraut ist, das ist mit Sicherheit eine der unglaublichsten Erfahrungen in dieser Welt. Dazu gehört aber auch die Erfahrung, dass ihr dieses Kind liebt, so wie wir eben unsere Kinder in der Regel lieben. Auch wenn wir in diesen Tagen in den Zeitungen ganz andere, ganz schlimme Beispiele lesen, die aber glücklicherweise nur die Ausnahme sind und nicht die Regel. Glücklicherweise. Aber umso mehr sind wir empört, weil wir denken, wie kann man ein solches Wesen nicht wirklich so lieben, dass man ihm alles gibt, was möglich ist. Aber selbst die so denken, werden feststellen, dass unser Geben, unser Bemühen, unsere Fürsorge Grenzen kennt. Wird feststellen, dass wir dann doch nicht dabei waren, als dieses kleine Wesen irgendwie geschafft hatte, den Stuhl vor den Schrank zu stellen und damit komplett kopfheister gegangen ist. Dass wir nicht dabei sein können, wenn irgendwelche Dinge hinter einer geschlossenen Tür stattfinden, die gefährlich sein können. Stellen fest, dass unsere Kraft ein Ende hat und wir Punkte auch erleben, wo wir wirklich sagen, ich kann nicht mehr. Ich will, aber ich kann nicht mehr. Und dann dennoch wissen, unsere Liebe für ein Kind geht weiter. Auch über unsere Grenzen hinaus. Was wir gleich machen, ist, weil wir diese Erfahrung kennen, euren Sohn segnen. Und euch segnen. Und in der Kindersegnung, die wir praktizieren, werden 2 Dinge deutlich. Ich fange mal bei den Eltern an. Dass wir als Eltern das Ende unserer Kraft bekennen. Dass wir als Eltern unsere Unfähigkeit bekennen, für unsere Kinder so da zu sein, wie sie es bräuchten. Dass wir bekennen, wir sind nicht omnipräsent, wir sind nicht omnipotent. Unsere Kraft, unsere Gegenwart ist endlich. Und es macht uns Angst und Sorge, weil wir gerne möchten, es wäre anders. Das sind die Stellen, an denen wir als Eltern eingeladen sind, abzugeben, loszulassen. Unsere eigene Fürsorge und Sorge einen Punkt findet, wo wir sagen, und hier kann ich nicht mehr. Und ich vertraue mich Gott an, so wie ich dieses geschenkte Wesen Gott anvertraue und ihn um seinen Segen bitte. Es ist das Einbekenntnis der eigenen Endlichkeit, der eigenen Fehlerhaftigkeit und der Gnade Gottes, um die wir bitten und den Segen Gottes, um den wir bitten, für uns als Eltern und für dieses Kind. Und da sind wir beim Zweiten, dass wir ein Kind segnen, weil wir darauf verweisen, weil wir wissen, dass die Gegenwart Gottes dieses Kind begleiten soll und begleiten wird. Und weil wir damit auch zum Ausdruck bringen, dass dieses Kind nicht uns gehört, sondern uns anvertraut ist als ein Geschenk, das wir aus Gottes Hand nehmen und ihm deshalb umso mehr bitten, dass sein Segen mit diesem Kind geht. Dass wir etwas Gutes über sein Leben setzen, sein Gutes über sein Leben sagen, mit diesem Wunsch und dieser Hoffnung, dass Gott an jedem Tag dieses kleine Wesen, das wächst, schneller manchmal als ein Lieb ist, begleitet und mit seinem Segen mitgeht. Und was ich nochmal ganz spannend finde, wir kennen den Text aus dem Markus-Evangelium, den ich meistens lese, aber ich möchte nochmal auf einen Gedanken verweisen, den man wunderschön doppeldeutig lesen kann. Da brachten Menschen Kinder zu Jesus, damit er sie anrühren möchte. Die Jünger aber schalten die, welche sie brachten. Als Jesus das sah, wurde er sehr unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und jetzt kommt's: Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und da denke ich manchmal, wir haben natürlich den Fokus, kindlich zu werden. Und wie Kinder Dinge selbstverständlich annehmen, auch wir herausgefordert sind, das Reich Gottes als Einladung anzunehmen. Worüber wir selten nachdenken, ist die Doppeldeutigkeit. Wer das Reich Gottes nicht annimmt, in der gleichen Weise, wie wir ein Kind annehmen, das zu uns gehört. Und das fand ich nochmal ganz spannend, weil so sehen wir es eigentlich selten. Als Eltern, wenn uns ein Kind anvertraut wird, in dem Augenblick, wo es geboren wird, werden wir es nicht mehr loslassen. Wir lassen es nicht im Krankenhaus. Wir sagen nicht, war eine schöne Erfahrung mit der Geburt, muss ich vielleicht so schnell nicht wieder haben und viel Spaß mit dem Kind, macht was Nettes draus. Sondern in dem Augenblick, wo wir dieses Kind erleben und es uns sofort rührt, wie nichts auf der Welt uns rühren kann, in dem Augenblick wissen wir würden alles tun, wir würden kämpfen, wir würden sterben für dieses Kind als Eltern. Das ist eine wunderbare Erfahrung. Und vielleicht auch eine wunderbare Einladung, wer das Reich Gottes nicht annimmt, in der gleichen Selbstverständlichkeit, wie wir die Kinder, die uns geboren werden, natürlich annehmen. Na, der, wer das nicht kapiert hat, der wird nicht hineinkommen. Ich denke, beides gilt, beides ist möglich, auch vom Griechischen her. Aber das Entscheidende ist, anders als in anderen Kirchen, sagen wir nicht, dass ein Kind erst getauft sein muss, damit es nicht in die Hölle kommt, falls es stirbt. Das ist die ganz banale, kürzeste Formel kirchengeschichtlich, wie es zur Kindertaufe gekommen ist, die erst im 4. Jahrhundert sich etabliert hat, unter Kirchenvater Augustinus. Sondern wir wissen und wir glauben daran, den Kindern gehört das Reich Gottes jetzt schon. Und auch wenn wir glücklicherweise fast keine Kindersterblichkeit mehr haben und dieses Thema uns glücklicherweise nicht mehr berühren muss, haben wir vielleicht die Herausforderung als Eltern, von den Kindern zu lernen, wie Vertrauen funktioniert. Wie bedingungsloses Angewiesensein nicht zu einer Abhängigkeit und einem zerbrochenen Charakter führt, sondern zu einem Kontakt, der wächst und kräftiger wird von Tag zu Tag. Und das wünsche ich uns, dass wenn wir ein Kind segnen, wir nicht nur wissen, dass wir es Gott anvertrauen und dankbar als Geschenk aus Gottes Hand auch nehmen, sondern dass es für uns auch eine Aufgabe ist, nicht nur mit ihm groß zu werden, es zu begleiten, sondern auch von unseren Kindern zu lernen, von denen wir unendlich viel lernen können. Jetzt aber geht es nicht ums Lernen, sondern ums Segnen, dass wir ganz bewusst Per unter diesen Segen Gottes stellen wollen und das werden wir mit mehreren Personen machen. Ich bitte, dass ihr nach vorne kommt, aber ihr habt auch Gäste, die mit uns gemeinsam beten werden. Und ich bitte, dass die auch mit nach vorne kommen. Fangen wir mit den Eltern an. Und dann, glaube ich, gibt es noch 4 weitere Personen. Bitte? Das weiß ich. Und auch daran kommt sofort zum Ausdruck, ihr seid nicht alleine. So wie Per nicht alleine ist, seid ihr nicht alleine. Es gibt Menschen in eurem Leben, die euch wichtig sind von denen ihr wisst, die denken mit euch, sie fühlen mit euch, sie beten für euch. Und das ist gut. Und heute machen das ganz konkret Ilse, die die weiteste Anreise, glaube ich, hat, ne? Aus Lettland, aus Riga, Entschuldigung. Und Boris aus Berlin-Moabit. Und wir wollen für Per beten. Ich bitte, dass Ilse dann anfängt mit dem Gebet, dass Boris dann weiterführt und ich werde dieses Gebet beenden. Und ich bitte, dass wir als Gemeinde dazu aufstehen.
Tevis, Tēvs, Tev pateicos, ka Tu esi Tevis pārvarāji un no tiesam Tēru. Un Tevis, Tēvs, sārgi un vada viņu visalas viņas ceļos. Tevis, Tēvs, palīdz lūdzu viņam mīlestības pilnam dzīvot šajā pasaulē. Tevis, Tēvs, dod lūdzu viņam spēju saprast ceļa sākumu un ceļa beigas, lai viņš zina izvēlēties, kurš ceļš ir viņam. Tevis, Tēvs, dod viņam spēku un veselību iet pa šo izvēlēto ceļu. Un Tevis, Tēvs, tā ļoti lūdzu, dod viņam ticību. Tik lielu ticību, lai neviena vētra nespēja to izšūt. Tevis, Tēvs, sargi un vārdu viņu. Jēzus vārdā. Amen.
Amen.
Herr Jesus Christus, du hast Per ganz liebevolle und sorgsame Eltern geschenkt. Und wir bitten dich, dass du Barbara und Matthias weiter unterstützt an den Stellen, wo sie an ihre Grenzen, an die Grenzen ihrer Kraft stoßen. Und da, wo sie vielleicht auch mal nicht da sein können, um Pia zu unterstützen, bitte dich, dass du ihnen Kraft gibst und Liebe für Pia. Und wir bitten dich, für Per, dass du ihn umsorgst und sein ganzes Leben ihn begleitest. Herr, dass er weiß, wenn er allein ist oder wenn er nicht weiterkommt, dass du da bist und dass du ihn umsorgst, dass du ihm auch Zuspruch für sein Leben schenkst. Ich bitte dich, dass du ihn segnest und ihm ganz nahe bist. Amen.
Gott, unser Vater, ich möchte dir danken für das Wunder, das Barbara und Matthias erlebt haben. Für diese Erfahrung, etwas so Einmaliges zu erleben, das wächst, reift und geboren wird und ihr Leben einfach komplett verändert. Ich möchte dir danken für all das, was sie damit erleben, was ihnen geschenkt ist, an Freude und Herausforderung, aber auch an Tiefe, die sie dabei erleben. Und so wie wir es schon gebetet haben, ist das unsere Hoffnung, dass auch Barbara und Matthias erleben, dass am Ende ihrer Kraft du da bist und sie dich erleben können, als den, dessen Kraft weiterreicht als unsere, dessen Blick und dessen Segen weiterreicht als unsere Kraft und unsere freundliche Zuwendung. Und so bitten wir dich auch, Herr, dass sie beide diese Erfahrung deines Segens erleben, der mit ihnen geht. Und wir bitten, Herr, für das Leben von Per, dass du ihnen beiden anvertraut hast in Fürsorge und Liebe. Wir bitten dich, Gott unser Vater, dass du bei diesem kleinen Wesen bist, wenn es wächst, dass du bei ihm bist in all den Gefahren, die er erleben wird, wo seine Eltern nicht für ihn da sein können, dass du ihn behütest und beschützt und deine gute Kraft über seinem Leben wohnt. Und so, Herr, segnen wir dich in diesem Vertrauen, dass die Gegenwart des Vaters und Schöpfers dieser Welt, Vater allen Lebens, dich begleiten und behüten wird. Herr, der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht auf dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir immer da seinen Frieden. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ein so friedliches Baby bei der Kindersegnung haben wir beim letzten Mal, glaube ich, etwas anders erlebt. Und was jetzt noch alles in der Gemeinde in den nächsten 7 oder 10 Tagen danach passieren wird, das erfahren wir von Roland Renz.
Beginnen wir mit den Geburtstagen, die uns bevorstehen, beziehungsweise heute schon angebrochen sind. Stefanie Puschmann hat heute Geburtstag und Lukas, das ist ja schon erwähnt worden, feiert heute auch seinen 7. Geburtstag. In der kommenden Woche ist es Marilyn, die Geburtstag hat und jetzt gerade nicht da ist, unsere Nachbarin, und Paula Schwarz am nächsten Sonntag. In der kommenden Woche findet von Montag bis Freitag das morgendliche Gebet, die gemeinsame Gebetszeit hier im Gemeinderaum statt. Für eine Viertelstunde, die sich jemand, der da noch nicht am Arbeitsplatz ist, erübrigen kann, laden wir herzlich ein. Am Montag findet auch ab 15 Uhr die Seniorengruppe Ü55 der Diakoniegemeinschaft Britannia hier in diesen Räumen statt. Der TC-Abend, der hier für 19.30 Uhr angesagt ist, kann nur dann stattfinden, wenn alle Interessenten, wenn alle, die mitsingen möchten, das unter sich selbst organisieren. Sabine und ich werden morgen nicht da sein, wegen der Arbeit, von der ich vorhin schon geredet habe. Geht das nicht? Ich schlage einfach vor, dass ihr euch nach dem Ausklang des Gottesdienstes hier vorne trefft, wenn ihr einen gemeinsamen TC-Abend haben wollt. Am nächsten Sonntag um 11 Uhr gibt es wieder einen Adventsgottesdienst mit Volker Tepp. Dann komme ich zu den Personen, die heute für euch da waren. Barbara Höft hat am Klavier die Gemeindelieder begleitet. Boris Schlüter hat Barbara begleitet bei ihren beiden Gospeln. Volker Tepp hat gepredigt und mein Name ist Roland Renz. Du möchtest weiter?
Ja, ich
hätte jetzt gesagt, dass wir uns zum Segenslied erheben. Das machen wir danach. Ne?
Ich habe eine Karte, und zwar, wer die Anne-Lore Braun noch kennt, Mitglied unserer Gemeinde, ist jetzt schon lange krank. Ich habe sie angerufen. Sie hat es mit dem Herzen und auch sehr vergesslich mit der Zeit geworden. Also am Telefon ging das sehr gut. Sie lässt uns ganz herzlich grüßen. Wer sie noch kennt, der mag doch nachher dort unterschreiben. Ich wollte ihr einfach ein paar Genesungswünsche schenken, weil sie auch körperlich noch zu Kräften kommen muss, und wird ihr die dann auch überbringen.
Wo liegt die?
Sie liegt nicht. Leg ich vorne hin. Die Anlegung ist zu Hause.
So, bevor wir uns zum Segenslied erheben, wird noch etwas bereit.
Als kleine Erinnerung an diesen Tag, nur ein Geschenk für Thea, dass die Eltern aber verraten dürfen. Ja. So, und dann wollen wir gemeinsam singen und danach stehen wir zum Segensgebet auf.
Ja, wir können auch jetzt schon zum Lied aufstehen.
Jetzt zum Lied aufstehen.
Shalom, shalom, der Herr segne uns.
Und Gott, unser Vater, so wie wir Peer und Barbara und Matthias gesegnet haben, genauso erbitten wir auch für uns die Erfahrung, dass deine Kraft mit uns geht, dass dein Segen und Gutes über unserem Leben mit uns geht und uns erreichen kann. Wir bekennen ganz offen unsere Grenzen, unsere Schwächen, die Dinge, in denen uns es nicht gelingt, zu leben, was wir uns vorstellen und wünschen. Wir bekennen die Stellen, an denen wir gar nicht offen sind für deine Gegenwart oder deine Gedanken für unser Leben. Umso mehr, umso dringender, Herr, sei bei uns und schenk uns diese Erfahrung, dass du uns nicht alleine lässt, sondern mit uns gehst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ist am letzten Sonntag das Geheimnis dieses Weihnachtssterns aufgeklärt worden? Nein? Seit 10 Jahren kriegen wir einen Weihnachtsstern in der Adventszeit aus Kanada. Von Jutta Kort. Das ist eine Frau, die für uns wie ein Engel war. Eine Kanadierin, die 2 Jahre in Deutschland gelebt hat. Und der wir verdanken, dass wir die Umbaupläne für diese Gemeinderäume überhaupt hinbekommen haben. Denn wir hätten damals nie Geld dafür gehabt, die Architekten zu bezahlen. Und Jutta Kort war diejenige, die als Architektin nach dem 3. Mal fragen zwar erst, aber immerhin, nach dem 3. Mal fragen hat sie ja gesagt. Und damals diese Räume gezeichnet und damit auf den Weg gebracht. Sie ist dann wieder zurück nach Kanada gegangen, aber so ist das bei Engeln. Die sind immer nur für die Zeit da, wo man sie braucht. Und seit 10 Jahren schickt sie uns jedes Jahr einmal einen Weihnachtsstern und zeigt damit die Verbundenheit, die sie nie verloren hat. Finde ich ein wunderschönes Zeichen der Verbundenheit, über das ich mich jedes Mal freue. Und das Zweite, was ich gerne wissen wollte, es riecht so lecker. Hat irgendjemand eine Idee, was es damit auf sich hat? Nein? Ich nehme mich auch nicht. Und da draußen ist ein Zelt aufgebaut worden. Weiß irgendjemand, was es damit auf sich hat? Und ich sehe einen jungen Mann, der steht am Grill. Ist das eine private Feier? Oder weiß irgendjemand, was es damit auf sich hat? Seht ihr? Gut, dass ich es nochmal angesprochen habe. Weil das, was da draußen geschieht, ist die Einladung zu verweilen und zu bleiben und einen sehr kleinen, aber schönen, feinen Weihnachtsmarkt zu erleben, den wir von Betania für Betania machen. Und deswegen die herzliche Einladung, dort lange zu verweilen, vielleicht noch die Möglichkeit zu finden, das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu finden. Und der freundliche Hinweis, dass das aber erst geschieht nach dem Ausklang des Gottesdienstes. Und die Verheißung für das, was jetzt noch kommt, sehen wir bereits. Also noch einige Minuten mit Musik und Bildern. Und dann die Einladung zu bleiben, zu essen, zu trinken und einzukaufen. Einen schönen zweiten Advent.